Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Das bedeutet nicht, dass uns Stress nichts mehr anhaben kann. Das ist ein ganz großer Mythos über Resilienz. Ganz viele Menschen denken, das perlt einfach an mir ab und ich bin dann irgendwie aus Stahl und nichts berührt mich mehr und ich habe keine Emotionen mehr. Das ist völliger Quatsch. Es geht vielmehr darum zu sagen, ja, das nimmt uns mit und das belastet uns auch, aber wir kommen eben trotzdem zurecht oder wir können trotzdem wieder in unseren regulären Alltag zurückfinden und es belastet uns nicht so sehr, dass sich daraus potenziell eine psychische Erkrankung entwickelt. Also meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen einfach nur sagen möchten, was sie gerade umtreibt und die erwarten gar nicht, dass das Team oder die Führungskraft da sonst was in Bewegung setzt. Die wollen einfach nur, dass die anderen das wissen und sagen, das tut mir gut, dass ihr wisst, was bei mir gerade los ist.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie können wir gesünder arbeiten und besser leben? Für dieses Gespräch habe ich die Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Eva Elisa Schneider eingeladen. Zur Person. Dr. Eva Elisa Schneider ist promovierte Psychologin und Psychotherapeutin und erfolgreich als Speakerin und Trainerin. Sie arbeitet mit internationalen Unternehmen, um die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden zu stärken und das Wohlbefinden zu fördern. Dr. Eva Elisa Schneider vereint über 10 Jahre Erfahrung aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit. Sie gilt als Vordenkerin und ist eine der führenden Köpfe zum Thema Mental Health in Deutschland. Sie ist LinkedIn Top Voice, Work-Life-Balance, Podcast-Host im Gesundarbeiten-Podcast und teilt ihre Expertise regelmäßig in Fachzeitschriften, Interviews und Panel-Diskussionen. Heute möchte ich über ihr Buch Mental Health Matters sprechen. Gesund arbeiten, besser leben. Mentale Gesundheit ist eines der größten Themen unserer Zeit. Auch im Job ist das Thema nicht mehr wegzudenken. Wie können wir unsere Arbeit so gestalten, dass sie unsere mentale Gesundheit fördert, statt sie zu belasten? Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Eva Elisa Schneider gibt in ihrem Buch konkrete Insights und Tipps, wie wir mental gesund arbeiten können. Für sie ist längst klar, Gesundheit, Leistung und Wohlbefinden gehören untrennbar zusammen. Sie räumt mit Vorurteilen und Tabus auf und gibt innovative Ideen darüber, was es für eine gesunde Arbeitswelt braucht. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Hallo, schön da zu sein.
Liebe Eva, ich habe ja ein, zwei Worte für dich nur gefunden in der Einführung, aber wärst du so lieb und würdest dich kurz nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
Ja, gerne. Also ich bin Eva. Ich bin eigentlich von Haus Psychotherapeutin und ich war auch lange als Psychotherapeutin tätig und war auch in der Wissenschaft tätig. Ich habe schon viele verschiedene Stationen in meinem Beruf gehabt. Aber ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich mich gerne mehr in die Arbeitswelt orientieren möchte, weil ich bei mir in der Psychotherapie wahnsinnig viele Leute sitzen hatte, die ganz große Probleme mit der Arbeit hatten und wo die Arbeit ein ganz großer Stressfaktor war. Und eher zur Verschlechterung ihres Zustandes beigetragen haben und nicht unbedingt zur Verbesserung. Und da dachte ich mir, ach, das muss doch irgendwie anders gehen. Irgendwie müssen wir da präventiver ran, dass die Menschen gar nicht erst bei mir sitzen müssen, sondern hoffentlich gar nicht erst sozusagen das Kind in den Brunnen fällt. Und so bin ich dann in die Arbeits- und Organisationswelt gegangen und setze mich seitdem dort sehr stark für Prävention und mentale Gesundheit ein und bin da sehr aktiv. Ich sage immer, ich bin eine Botschafterin für mentale Gesundheit, weil ich so viele verschiedene Formate mache, viel spreche öffentlich und einfach unbedingt das Thema mehr nach vorne bringen möchte, weil wir inzwischen merken, dass wir da nicht mehr drum herum kommen. Also ich glaube, jede Person, die selber auch vielleicht schon mal Erfahrung im Bereich mentale Gesundheit gesammelt hat, kann sagen, ja, das ist eigentlich aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken und da ist der Arbeitsplatz natürlich ein ganz großer Faktor von.
Super, vielen Dank. Sehr spannend. Das Spannende ist, wir begegnen uns hier gerade, dabei haben wir sogar schon mal zusammen an einem Buch mitgewirkt, nämlich das Buch von Dominique Trott, genau. New Work fängt bei dir selbst an. Also für die, die es noch nicht kennen, gerne mal reinschauen. Es ist ein sehr gelungenes und schönes Buch geworden. Ebenso wie deines auch, was ich hier schon gesehen habe, was ich ja liebe, wenn Bücher Illustrationen haben. Und deins hat auch noch wieder ganz, ganz schöne, die das ganze Thema auch untermalen. Ich habe letztens eine Diskussion mit Professor Dr. Monika Zimmermann gehabt. Und zwar ging es um das Thema mentale Gesundheit und Resilienz. Und sie hat gesagt, dass das völlig unterschiedlich ist. Kannst, oder nicht völlig unterschiedlich ist, aber es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Kannst du mir den Unterschied so ein bisschen erklären, was der Unterschied zwischen mentaler Gesundheit und Resilienz ist?
Also mentale Gesundheit verstehen wir ja erstmal als ein Spektrum. Ne? Ganz viele Leute denken, dass es nur gesund versus krank ist. Ne? Also entweder ich bin gesund oder ich bin krank, aber dazwischen gibt es ja ganz viele Abstufungen. Ne? Also zwischen mir geht's ganz blendend und toll und ich bin volle Lotte im Burnout, stehen ja noch ein paar Stufen, weil das sich ja nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich wechselt, wie so ein Hebel, den man umlegt. Und das müssen wir erstmal verstehen, ne? Dass mentale Gesundheit ganz viele verschiedene Facetten hat. Und wir manchmal vielleicht es uns sehr, sehr gut geht und wir das Gefühl haben, ne, dass wir in unserem Leben uns entwickeln können, ne, dass wir richtig aufgehen, aufblühen und auch ganz viel Ressourcen zur Verfügung haben, um so Alltagsstress gut bewältigen zu können. Ne? Also damit meine ich zum Beispiel, hey, ne, ich kann beim Sport machen, ich kann irgendwie Menschen sehen, die mir viel bedeuten, ich kann meine Batterien so richtig aufladen. Und dann gibt es manchmal Momente im Leben, wo wir vielleicht belasteter sind, weil wir vielleicht gerade eine Trennung hinter uns haben oder weil wir umziehen oder was das Leben eben so bereithält. Es gibt einfach Dinge, die belasten uns und da merken wir, das schlägt auch auf unsere Psyche. Ne? Da geht es uns dann schlechter, nur weil wir vielleicht merken, oh, wir sind irgendwie ausgelaugt, wir sind erschöpft, wir sind vielleicht ein bisschen zurückgezogener als sonst und wollen nicht so gern so viele Leute sehen. Das sind auch ganz normale Dinge, die in diesen Lebensphasen passieren. Und das ist so ein Zwischenspektrum, würde ich sagen, also so ein Zwischenraum. Und dann gibt es eben Menschen, die unter sehr starken Belastungen dann Symptome einer psychischen Erkrankung entwickeln. Also wo wir jetzt von dem klassischen psychisch erkrankt ausgehen würden, dass die zum Beispiel ein so starkes Leid haben, zum Beispiel Panikattacken haben und nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie sich nicht trauen, irgendwie zum Beispiel Verkehrsmittel zu nutzen oder irgendwie unter Menschen zu sein, weil sie jederzeit Angst haben, eine Panikattacke. Attacke könnte wiederkommen. Und das schränkt die Lebensführung dann so stark ein, dass wir sagen, okay, ne, da sprechen wir jetzt von einer psychischen Erkrankung und da sollte dann auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Und mentale Gesundheit ist erstmal alles davon. Ne? Also dieses ganze Spektrum, was ich gerade erläutert habe, all das ist mentale Gesundheit. Und was Resilienz betrifft, ist auch ganz spannend, wenn man so ein bisschen zurückgeht in die Geschichte hinter Resilienz ist das ja eigentlich ein Begriff, der aus der Werkstoffkunde kommt, also aus der Physik, wo das Materialien beschreibt, die aus einem sehr, sehr starken Belastungszustand wieder in ihren Ursprungszustand zurückkommen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Gummi, das man zieht und das dann, wenn man es aufhört zu ziehen, wieder in den Ursprungszustand kommt oder wie ein Schwamm, den man drückt und dann kommt er wieder in den Ursprungszustand. Und das ist natürlich für die Physik erstmal ganz interessant gewesen, aber irgendwann kam die Psychologie da drauf und dachte, Mensch, das ist doch irgendwie auch spannend. Bisher konzentrieren wir uns irgendwie nur darauf und erforschen, was die Menschen krank macht, aber wir erforschen überhaupt nicht, was hält die Menschen eigentlich gesund. Und da ist so der Ursprungsgedanke der Resilienz aus der Psychologie entstanden, dass die Resilienz anschauen wollte, was hält denn Menschen trotz großer Belastungen eigentlich gesund? Weil wir alle haben solche Ereignisse im Leben, ne? Tod von nahestehenden Angehörigen, Unfälle, alles Mögliche, you name it, das Leben hält ja viel bereit. Und da guckt die Resilienzforschung eben stärker rein und möchte verstehen, wie können wir trotz großer Stressoren quasi schnell wieder gesund werden oder uns zumindest recht rasch davon erholen. Das bedeutet nicht, dass uns Stress nichts mehr anhaben kann. Das ist ein ganz großer Mythos über Resilienz. Ganz viele Menschen denken, das perlt einfach an mir ab und ich bin dann irgendwie ne, aus Stahl und nichts berührt mich mehr und ich habe keine Emotionen mehr. Das ist völliger Quatsch. Es geht vielmehr darum zu sagen, ja, das nimmt uns mit und das belastet uns auch, aber wir kommen eben trotzdem zurecht oder wir können trotzdem wieder in unseren regulären Alltag zurückfinden und es belastet uns nicht so sehr, dass sich daraus potenziell eine psychische Erkrankung entwickelt.
Super, vielen lieben Dank. Was würdest du sagen, warum ist mentale Gesundheit heute ein Megatrend und nicht mehr nur ein Nischenthema?
Also früher war das ja oft noch ein sehr tabuisiertes Thema. Das ist heute auch immer noch so. Wir haben immer noch einen großen Tabu zu tun. Aber durch Covid haben wir die Erfahrung gemacht, Mensch, irgendwie saßen plötzlich alle in einem Boot und es war für uns alle eine ganz große Umstellung im Alltag. Und plötzlich waren so Dinge wie, boah, heute ist echt schwierig für mich oder heute habe ich wirklich irgendwie meinetwegen Kinder zu Hause, Homeschooling. Es ist wirklich belastend. Ich gehe richtig auf dem Zahnfleisch. Solche Dinge wurden plötzlich besprechbarer durch Covid, weil wir alle im gleichen Boot waren und es nicht mehr war, meine Welt ist nicht deine Welt, sondern irgendwie hatten wir alle einen sehr großen gemeinsamen Nenner. Und das hat dazu geführt, dass wir uns viel mehr getraut haben, über Dinge zu sprechen, die auch unsere mentale Gesundheit betreffen. Und daraus ist natürlich das Thema gesellschaftlich viel salonfähiger geworden. Und wir auch inzwischen merken, wenn wir uns auch die Zahlen angucken, die Krankschreibungen aufgrund von psychischen Erkrankungen steigen massiv an. Auch die Dauer der Arbeitsunfähigkeitstage steigt wirklich massiv an. Das ist auch die, also psychische Erkrankungen haben die längste durchschnittliche Dauer an Arbeitsunfähigkeitstagen. Und auch diese Zahlen deuten einfach sehr stark darauf hin, dass es ein Thema ist, was wir nicht mehr einfach so ausklammern können aus der Arbeitswelt oder generell aus dem Leben und sagen können, Mensch, das ist einfach deine Privatsache, komm damit mal alleine zurecht. Sondern es ist besprechbarer geworden und der Druck steigt auch enorm, weil wir merken, dass wir durch Krisen einfach sehr gebeutelt sind, dass auch die Digitalisierung, die Verdichtung von Informationen uns ganz stark auch fordert und wir immer mit mehr Anforderungen konfrontiert sind und gleichzeitig weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Und das beutelt uns sehr. Also da haben wir das Gefühl, da kommen wir nicht mehr so gut mit zurecht. Und da müssen wir systematisch jetzt richtig rangehen und können nicht mehr sagen, ja, Danny, da musst du jetzt alleine durch, das musst du mit dir ausmachen. Sondern da können wir wirklich auf systematischer Ebene und müssen wir auch was dran machen, weil natürlich auch die Arbeits- und Wirtschaftswelt das ganz stark zu spüren bekommt, was da los ist. Und deshalb wird es inzwischen mehr und mehr wirklich zu einem Trend. Was ich auch beobachte, vor 5, 6 Jahren, da konnte ich, also wenn ich jetzt über mentale Gesundheit gesprochen habe, da haben mir Unternehmen immer gesagt, können wir das irgendwie anders nennen, also so irgendwas mit Leistung und Performance. Na, da wurde immer noch so versucht, dass dieses Wort also ein bisschen zu sugarcoaten, also ein bisschen anders zu nennen, dass es irgendwie anders heißt. Und heute ist es viel klarer, dass wenn ich sage, ich spreche über mentale Gesundheit, dann bleibt das auch so. Da reden wir gar nicht mehr darüber, das Wort irgendwie anders zu framen, zu benennen, damit das vielleicht zugänglicher wäre, weil das halt viel akzeptierter ist, da auch inzwischen drüber zu sprechen.
Das finde ich ganz spannend. Also ich habe ja eine Firma, die heißt erstmal Paper Wings Consulting, da bringe ich Führungskräften bei, was sie alles können müssen. Und im gleichen Atemzug, wenn sie das alles beherzigen, was ich ihnen bei Paper Wings Consulting erzähle, gehen sie automatisch ins Burnout, weil das so umfangreich ist. Und deswegen habe ich die Firma Resilienz Consulting. Ich mache da immer einen Spaß draus, so halb ironisch, im Sinne von, ich kümmere mich um Führungskräfte, die im Burnout sind. Das heißt, ich teile genau deine Einschätzung, dass die Herausforderungen sehr groß sind und wirklich anspruchsvoll sind. Und gleichzeitig haben wir ja, wenn wir das Thema New Work geben, wir sagen, es gibt eigentlich eine Arbeitskraftmangel. Das heißt, die Unternehmen sind auch ein bisschen gezwungen, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe auch viele Kunden eher aus einem wirklich Hochleistungsbereich, aus den großen Unternehmensberatungen. Du hast gerade gesagt, dass das Thema auch angekommen. Aber inwiefern gibt es da eine Besserung? Das heißt, wir haben ja eigentlich, dass die Unternehmen sich um New Work kümmern, um Homeoffice, um wirklich, dass die Menschen wieder mehr Zugang zu ihren Ressourcen finden. Und gleichzeitig haben wir ja trotzdem noch den Trend der hohen Depressionen oder Burnout-Raten. Wie passt das zusammen?
Also man muss ja sagen, dass der ganze Bereich erstmal Arbeitsmodelle, wie und wo arbeite ich, ist ja auch noch relativ jung. Also da haben wir das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Also das ist ja erst durch Covid tatsächlich so richtig ins Rollen gekommen. Und da finden sich ja auch viele Unternehmen und auch viele ArbeitnehmerInnen ja auch noch. Also das ist da noch nicht zu Ende besprochen. Und was das ganze Feld mentale Gesundheit und die Förderung der mentalen Gesundheit angeht, stecken wir da noch sehr in den Kinderschuhen. Also durch Covid haben natürlich viele Unternehmen gemerkt, wir müssen da was machen, wir wollen da rangehen, wir möchten da rein investieren, aber das ist natürlich auch ein Stück weit ein Experimentieren und das verstehe ich auch, weil nicht jedes Modell passt zu jeder Organisation. Also natürlich wird eine kleine Organisation mit 10 Personen ganz anders an das Thema rangehen, ganz ganz andere Ressourcen haben als jetzt ein großer Corporate, der irgendwie 15.000 Mitarbeitende hat. Das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit. Ne? Mhm. Da sind ganz andere Ressourcen, auch ganz andere Zuständigkeiten und auch andere Entscheidungswege. Und da finden viele Organisationen gerade noch raus, was sie eigentlich brauchen, was sie wollen, was zu ihnen passt. Und es gibt manchmal ja auch Organisationen, die zum Beispiel viele Standorte haben oder die Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Bereichen haben. Also beispielsweise Menschen, die so klassische Computer- und Wissensarbeit machen. Und dann gibt es wiederum Menschen, die in der Produktion sind und da den ganzen Tag am Laufband stehen. Und da muss man gucken, wie erreichen wir die denn beide, die Gruppen, um die mentale Gesundheit zu fördern. Das braucht ganz unterschiedliche Strategien. Und deshalb ist dieses Thema gerade vergleichsweise noch sehr frisch und Unternehmen schauen erstmal, wie tasten wir uns daran und versuchen natürlich auch ganz viel. Sie versuchen dann, okay, wie ist es mit Flexibilität, wie ist es irgendwie mit verschiedenen Benefits, ne? Und gucken erstmal, wie landet das, was wird davon angenommen, was brauchen wir wirklich und wovon verabschieden wir uns vielleicht wieder. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir auch als Mitarbeitende diesen Unternehmen da auch ein bisschen Geduld schenken, weil wir natürlich von allen Seiten ganz laute Rufe haben von wir wollen mehr mentale Gesundheit und wir haben einen sehr arbeitnehmergetriebenen Markt aktuell, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, und die auch viel mehr fordern. Ne? Mhm. Die sagen, ich gehe nur in ein Unternehmen, was meine mentale Gesundheit wirklich berücksichtigt und in der Arbeitskultur wirklich verankert hat. Aber sowas braucht halt Zeit. Ne? Also es ist klar, wenn wir erst vor 2 Monaten mit den ersten Schritten dazu angefangen haben, dass sich das noch nicht übermorgen sofort bemerkbar macht. Ne? Kulturwandel braucht Zeit und da muss man dem auch manchmal so ein bisschen Rechnung tragen und auch den Menschen, die das wirklich versuchen, mit großer Mühe anzuschieben und sich so da reinhängen, da auch ein bisschen Geduld einfach geben, dass sich das entwickeln kann. Jeder kann dazu auch selber beitragen. Da spreche ich in meinem Buch auch sehr viel drüber, dass es nicht nur eine Instanz ist, die dafür verantwortlich ist, sondern wir alle. Aber wir müssen dem einfach wirklich auch ein bisschen Zeit geben, weil ein Kulturwandelprozess, und das kennt jeder, der schon mal in einem Change-Prozess war, der braucht einfach. Und das ist auch genauso mit mentaler Gesundheit.
Was ist deine Erfahrung? Wer kommt auf dich als erstes zu aus einem Unternehmenskontext? Ist das HR? Sind das Führungskräfte? Ist das ein Mitarbeiter? Wer kommt da?
Ja, also in der Regel ist das entweder HR oder das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das kommt ein bisschen drauf an, wie das Unternehmen strukturiert ist. Manchmal gibt es ja die ein oder andere Abteilung, die unterschiedlich genannt wird. Ne? Manchmal wird es auch People and Culture genannt. Und manchmal sind das auch Menschen, die sich einfach für das Thema engagieren, ich sage jetzt mal so Grassroot-Initiative-mäßig, weil es vielleicht noch gar niemanden gibt, der sich überhaupt dafür engagiert. Also das sind dann so erste Menschen, die sagen, hey, wir haben uns zusammengeschlossen in so einer Art Interessensgruppe und wir wollen jetzt das Thema einmal angehen. Lass uns mal gucken, was wir da tun können. Ne? Oder sie planen zum Beispiel einen Gesundheitstag. Ist auch eine ganz tolle Initiative, das überhaupt erstmal zu machen. Gesundheitstage, wir sind ja auch sehr oft so in Verruf und es wird immer gesagt, naja, was bringt uns denn ein Gesundheitstag, ne, wenn wir die anderen 364 Tage im Jahr nichts für mentale Gesundheit machen. Da ist auf jeden Fall was dran. Das ist ganz klar. Wir brauchen natürlich eine übergeordnete Strategie für mentale Gesundheit, wo das eingebettet ist und es nicht nur der allein für sich stehende Gesundheitstag ist. Aber es ist halt eben auch ein erster Schritt und das muss man auch anerkennen und auch den Menschen auch wirklich da Anerkennung und Wertschätzung für schenken, die das überhaupt angeschoben haben gegen alle Widerstände, weil das ja oft auch in Unternehmen eher erstmal auf Widerstand stößt und jetzt nicht unbedingt auf ein Hurra, lass uns einen Gesundheitstag machen. Also da muss man auch, finde ich, dem auch etwas, wie gesagt, Anerkennung schenken, dass die Menschen das überhaupt anstoßen und überhaupt sich Interessierte zusammenfinden, um neben ihrer Arbeitszeit dieses Herzensthema noch voranzubringen.
Mhm. Ich habe mich mit dem Thema Resilienz auseinandergesetzt, als ich quasi in meiner größten Krise war. Das heißt, vor 4, 5 Jahren, wo so ganz klassisch, ich würde mal sagen, so Midlife-Crisis, aber es kamen halt einfach ganz, ganz viele Themen hinzu, was ich bei meinen Klienten auch merke, die so immer auch so ungefähr meistens in meinem Altersschnitt sind. Das heißt, damals krebskranker Vater betreut, damals Führungspositionen, also es kamen halt extrem viele Sachen aufeinander und vorher hätte ich mich wirklich so als ehemaliger Offizier, Veteran, so als du hast vorhin das auch gesagt, so ein bisschen mit anderen Begriffen gleichen, so invulnerabel hätte ich mich bezeichnet, ne? Mhm. Also ich kann alles tragen, ich kann alles stemmen, ich muss stark sein, ich bin stark, ich habe bisher alles gerockt, bis es mich halt daran zerbrochen hat fast. Gibt es für dich so Erfahrungswerte, das heißt, wo man sagt, okay, in bestimmten Lebensphasen, da sind wir einfach anfälliger für, wir haben nicht mehr die Stärke oder wir sind haben andere Prioritäten oder da wird Mental Health einfach ein größeres Thema?
Also es gibt auf jeden Fall für ein paar ja, psychische Belastungen, wie zum Beispiel Burnout, durchaus anfälligere Gruppen, zum Beispiel Führungskräfte oder ältere Menschen. Das ist einfach aus der Forschung sehr gut sichtbar, dass diese Gruppen besonders anfällig dafür sind. Da kann man jetzt natürlich viele Gründe für finden. Generell würde ich aber sagen, für alle möglichen Belastungen aller Art sind es vor allen Dingen Wechsel in andere Lebensphasen. Also beispielsweise, wenn wir gerade frisch in den Beruf eingestiegen sind und noch gar nicht so richtig wissen, wie der Hase läuft. Wir sind hochmotiviert, wir wollen alles geben, wir wollen zeigen, dass wir eine gute Arbeitskraft sind. Und dann manchmal landen wir dann doch so ein bisschen zu sehr in der Verausgabung, weil wir einfach das noch nicht so gut einschätzen können, ne? Welche Energien wir wo reinstecken und wie wir unseren Alltag gestalten, um auch wieder aufzuladen. Oder wenn Menschen zum Beispiel Eltern werden. Es ist einfach eine unfassbare Lebensumstellung, die auch jetzt ja nicht nur ein paar Tage angeht, sondern wirklich fürs ganze Leben erstmal den Kompass neu ausrichtet, da haben wir auch wieder mit einer großen Lebensumschwungsphase zu tun. Und immer wenn wir in diesen Schwellensituationen sind, kann das durchaus sein, weil sich einfach das Leben neu sortiert, ja, dass wir da unter größerer Belastung stehen. Oder wenn manchmal von außen einfach sehr viele Dinge auf einmal dazukommen, ne? Also dann erkranken die Eltern plötzlich, ne? Und plötzlich muss ich irgendwie meinetwegen meine Eltern pflegen. Das haben ja auch viele Familienangehörige. Wir reden bei Care-Arbeit ja ganz viel über Kinder, aber gar nicht so viel über eine zu pflegende Eltern. Das ist ja auch für viele tatsächlich ein Thema. Oder weil es vielleicht einen plötzlichen Krankheitstodesfall in der Familie gab. Damit kann man natürlich nicht planen. Also das, so Dinge passieren einfach. Oder ne, weil es vielleicht eine Trennung gab. Also Dinge, die einfach von außen so auf das Leben einprasseln, womit wir dann umzugehen haben. Und immer, wenn sich sehr viele Dinge auf einmal häufen, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so einen Wassereimer. Und wenn da immer noch mehr reingeschüttet wird, dann läuft er irgendwann über. Und das ist dann der Moment, wo wir dann oft unter einer Belastung einknicken.
Ja, also hast du quasi sehr schön zusammengefasst, wie es mir vor 4, 5 Jahren ging. Mhm. Und genau das ist aber, was ich so ein bisschen als Appell mit rausgeben möchte, vielleicht an die Führungskräfte, die zuhören, dass ihr da ein bisschen achtsam seid und hinschaut und hinhört, was passiert eigentlich in dem Umfeld eurer Mitarbeitenden und wann ist der, der früher immer Vollgas gegeben hat, wann hat er einfach gerade zu viel in seinem Rucksack, dass man dem nicht noch was draufpacken kann, weil dann bricht er zusammen. Und das war halt quasi genau das Thema, was ich damals hatte, weil es genau auch dieses Aspekt Care-Arbeit und sowas war. Du gehst in deinem Buch auch auf Mythen über die Psyche ein. Was ist nur so Sachen, die du da in deinem Buch ansprichst?
Ja, also ich glaube, ein ganz großer Klassiker ist, dass Arbeit krank macht. Das finde ich ganz schwierig tatsächlich, weil nicht Arbeit per se krank macht, aber ungesunde Arbeitsbedingungen uns krank machen, ne? Also wenn wir in einem Umfeld arbeiten, wo wir keine Wertschätzung erfahren, wo kontinuierlich ein Ressourcenmangel da ist, personell, finanziell, zeitlich, also egal welcher Natur. Oder wenn wir zum Beispiel starke Konflikte mit KollegInnen haben, vielleicht auch Mobbing-Erfahrungen machen, all das sind natürlich Umgebungsbedingungen, die dazu führen, dass wenn ich zur Arbeit gehe, es mir einfach schlecht geht oder wenn ich wiederkomme, dass es mir schlecht geht. Das heißt nicht, die Arbeit per se macht krank, aber ganz oft die Bedingungen, in denen wir arbeiten. Und auch so ein ganz typischer Mythos ist, dass wenn man psychisch erkrankt ist, dann nicht arbeiten kann. Und das ist totaler Unsinn, weil für ganz viele Menschen Arbeit eine ganz wichtige, stabilisierende Säule im Leben ist, weil sie ihnen Sinn gibt, weil sie sagen, ich mache das, was ich tue, wirklich gerne. Ne? Also das erfüllt mich richtig oder es gibt mir eine Tagesstruktur. Ich gehe morgens dahin, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich bin in Kontakt mit KollegInnen, die ich mag oder habe ein tolles Team. Ne? Und das gibt mir ganz viel im Leben. Und tatsächlich gehen sehr viele Menschen, die eine psychische Erkrankungen haben, durchaus arbeiten und sie wollen auch arbeiten. Also die wenigsten sagen, ach nö, also arbeiten will ich eigentlich nicht. Also die haben mit ganz anderen Dingen zu tun. Eine psychische Erkrankung selbst ist schon so belastend und die frisst schon so viele Energien, dass da gar nicht daran zu denken ist, dass sie das ausnutzen würden, um nicht zu arbeiten oder so. Das ist totaler Unsinn. Und viele Menschen möchten arbeiten, die gehen gerne arbeiten und wir wissen zum Beispiel auch, aus der Forschung von arbeitslosen Menschen, dass diese Menschen deutlich häufiger an psychischen Belastungen und Erkrankungen leiden, ne, weil eben genau diese Dinge ihnen fehlen. Einen Sinn, eine Struktur, ne, der Kontakt zu anderen Menschen. Also das müssen wir da echt auch ernst nehmen, dass Arbeit eine ganz große Rolle daran spielt, dass wir tatsächlich auch entweder etwas schneller genesen können oder dass es uns tatsächlich auch wirklich schützt, dass es uns nicht schlechter geht, weil das ganz viele ganz positive Faktoren auch hat, die Arbeit. Und das ist so ein ganz großer Mythos, mit dem ich unbedingt aufräumen möchte.
Mhm. Ich gehe mal noch in ein sensibles Thema rein, aber da habe ich ja genau die richtige Expertin. Und zwar, ich nehme mal einen Fall, den ich habe, wo einfach eine schwere körperliche Erkrankung, also Krebs mit Chemotherapie etc. jetzt, ich sage mal, erfolgreich überwunden ist, aber man natürlich nicht auf einem alten Leistungsniveau ist. Und jetzt fragen mich die Führungskräfte und natürlich im Prinzip auch die Klientin, wie kann ich den Reintegrationsprozess in die Arbeit machen, weil ich will wieder arbeiten. Wie sorgsam, wie fürsorglich, wie soll eine Führungskraft dann mit jemandem umgehen, der wieder reintegriert werden soll in den Arbeitsprozess?
Ja, auch eine super Frage, weil erstmal ganz viele Führungskräfte da auch ein Stück weit vor zurückschrecken. Gar nicht, weil sie nicht unterstützen wollen, sondern weil sie damit auch unbewusst ein Stück überfordert sind, ne? Weil solche, ne, die wissen dann nicht sogar, was kann ich fragen, ne, wie weit kann ich gehen, ist das überhaupt in Ordnung, wenn ich diese Person vielleicht persönliche Sachen auch frage, und da plädiere ich erstmal immer wirklich dafür, zu versuchen, maximal ins Gespräch zu gehen und schon auch nicht erst dann mit der Person zu sprechen, wenn sie gerade den ersten Tag wieder da ist, sondern wenn es geht und wenn die Person das zulässt, auch vielleicht schon kurz vorher mal sich zu melden und sagen, hey, ne, ich weiß, du kommst bald zurück, lass uns mal gucken, was da wichtig ist und wie wir das bestmöglich gestalten können. Ganz oft wird ja auch HR mit eingebunden oder das betriebliche Gesundheitsmanagement, weil diese Wiedereingliederungsprozesse ja auf einem sehr strukturierten Plan folgen. Das heißt auch da, Führungskräfte müssen das nicht alleine machen. Das finde ich erstmal eine ganz wichtige Botschaft, weil die ganz oft denken, alles ist auf meinen Schultern alleine. Sondern es geht vielmehr darum zu gucken, was kann ich tun, aber wo sind auch andere Ressourcen, die ich mit einbinden kann und andere Menschen und Abteilungen. Also erstmal unbedingt mit der Person, mit der betroffenen Person sprechen. Und dann empfehle ich sehr zu gucken, okay, wenn du jetzt auf Basis deiner Erfahrung und von dem, was du jetzt gerade weißt, was du leisten kannst, entscheiden kannst, wie so ein optimaler Tag aussieht. Ne? Wie würde der aussehen? Und dann können wir gemeinsam gucken, was davon ist tatsächlich möglich und gut umsetzbar. Ne? Weil manche Menschen hilft es ja einfach schon, wenn sie sagen, dass sie ein bisschen flexibler sind, dass sie vielleicht morgens eine Stunde Gleitzeit haben, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Oder wenn sie ganz bestimmte Tage vielleicht sich eher von zu Hause arbeiten können und nicht unbedingt im Office sein müssen. Oder weil sie sagen, hey, ganz bestimmte Aktivitäten meiner Arbeit tun mir einfach gerade nicht gut, weil die mir zu viel Energie fressen. Beispielsweise Kundenkontakt. Dann eher zu gucken, kann man das irgendwie anders gestalten, dass andere Menschen aus dem Team diese Aufgaben übernehmen, um nochmal ganz differenziert zu schauen, was sind gerade Dinge, die mir bei der Arbeit gut tun, die mir Energie geben, die ich gut bewältigen kann und was sind Dinge, die vielleicht eher eine Verschlechterung mit sich bringen würden und wie können wir bestmöglich dafür sorgen, dass das nicht eintritt, ne? Weil das, was wir ja wollen, wenn wir eine Person wieder eingliedern in die Arbeit, ist, dass wir dafür sorgen, dass es die Genesung unterstützt und dass wir dafür sorgen, dass wir keinen Rückfall quasi bekommen oder dass es zumindest sich nicht verschlechtert. Mhm. Und anhand von einer wirklich guten und sicheren Gesprächsführung, und das trainiere ich ja auch mit meinen Führungskräften, ne? Da kann man sich nicht immer so gut für vorbereiten, aber man kann das auf jeden Fall trainieren, da anhand von dieser Gesprächsführung einfach eine sichere Grundlage zu schaffen und auch zu wissen, wo sind andere Ressourcen und Menschen im Unternehmen, die mich dabei unterstützen können, damit ich das als Führungskraft nicht komplett alleine tragen muss.
Hm. Du hast vorhin so schön gesagt, naja, also Arbeit gibt halt Sinn und Arbeit ist nicht die Ursache des Übels, manchmal von psychischen Beschwerden. Also es ist ja vielfältig. Jetzt kenne ich das selber, ich bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig, also ich habe, seitdem ich selbstständig bin, nicht mehr gearbeitet und gleichzeitig habe ich noch nie so viel gearbeitet. Was würdest du jetzt so Menschen geben, die wirklich sehr leistungswillig sind, aber vielleicht im Sinne der Selbstfürsorge nicht sehr achtsam mit sich selbst sind? Wie können die eine gute Balance zwischen Leistung und Gesundheit finden?
Mhm. Auch eine super Frage, weil das ein Dauerbrenner-Thema, glaube ich, ist für viele Menschen. Ne? Wie kann ich leistungsfähig sein und trotzdem gut für mich sorgen? Ich habe ganz viele Strategien dafür, aber ich pick vielleicht mal ein paar raus. Also erstmal, und ich weiß, dass das Thema wirklich manchmal ein bisschen lästig ist, aber Pausen sind wirklich wichtig. Und damit meine ich nicht, dass man jeden Tag 2 Stunden Mittagspause machen muss, sondern es geht manchmal schon um so kleine Mikropausen. Also vielleicht mal ein Beispiel. Ich trinke sehr viel Wasser am Tag. Das heißt, ich habe hier so ein Wasserglas stehen und immer wenn das leer ist, stehe ich kurz auf und füll das wieder auf und dann komme ich wieder zurück. So, irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich muss einfach so oft aufstehen, weil ich so viel Wasser am Tag trinke, dass mich das ein bisschen nervt. Und dann habe ich mir so eine Wasserkanne gekauft und habe mir die neben meinen Tisch gestellt und dachte, ah super, okay, jetzt brauche ich nicht mehr so oft aufstehen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt nach ein paar Tagen, dass ich das total doof fand, weil ich einfach gar nicht mehr diese Mikropausen hatte. Ne? Weil ich dann oft, wenn ich aufgestanden bin, habe ich mal das Fenster geöffnet, da habe ich mich mal kurz gedehnt, da habe ich mich mal kurz ein bisschen mobilisiert, habe einfach ein paar Schritte gemacht, das ist ja auch für die körperliche Gesundheit gut. Und das ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass es nicht immer die riesengroße lange Mittagspause ist, sondern das sind manchmal schon diese kleinen Momente zwischendrin, wo man mal ganz kurz kurz einhält und einmal innehält und einmal kurz eine Pause macht. Und dafür schon mal eine Sensibilität zu entwickeln, mal zu gucken, wie sind denn meine Pausen über den Tag verteilt? Habe ich so kleine Mikropausen da drin? Ne? Und mache ich auch, wenn ich zum Beispiel eine Mittagspause mache, wirklich gebe ich meinem Nervensystem wirklich die Möglichkeit, runterzufahren. Also bin ich da gerade am Handy oder gucke ich noch mir irgendwelche Mails nebenher an oder schaue ich irgendein Video nebenher oder lese irgendeinen Artikel oder bin ich wirklich mal ganz in Ruhe da, nur für 10 Minuten, ohne irgendeinen Input, ohne irgendeinen Bildschirm, ohne irgendwas drumherum. Und das zu üben, ist für Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, ganz wichtig. Das ist wirklich wie ein Muskel, den man trainieren muss, weil wir das gar nicht mehr gewöhnt sind, mal nur in Stille, nur mit mir da zu sitzen. Aber es ist für das Nervensystem extrem wichtig, dass es mal kurz runterfahren kann. Und außerdem
würde ich ganz kurz einhaken, weil ich das so wertvoll finde und gerade auch so für mich so ein bisschen einbaue. Das heißt, jetzt bin ich hier gerade in meinem Office in Würzburg in der Coaching-Praxis. Da habe ich so 1-2 Hanteln einfach liegen, die direkt neben dem Schreibtisch liegen. Das heißt, wo ich wirklich sage, okay, jetzt machst du Pause und jetzt so aus dem Fenster rausschauen, ist dann auch für mich zu langweilig. Und dann mache ich einfach so Mini-Übungen oder 10 Kniebeuge oder irgendwas, einfach um eine andere Aktivierung zu haben. Oder auf der Würzburger Terrasse, da habe ich dann quasi auch so ein paar Elemente oder gucke dann wirklich in den Walnussbaum, 5 Minuten Eichhörnchen. Man arbeitet ja trotzdem irgendwie, weil das Gedankenkarussell läuft ja irgendwie weiter. Aber dieses, auch mal für mich persönlich jetzt so die Augen entspannen, also weg von dem Monitor, dieser Perspektivenwechsel in die Weite schauen, so, das finde ich halt total wertvoll.
Ja.
Und wenn man im Flow ist, also ist meine Erfahrung, wenn ich im Flow bin, konzeptionell was schreibe, male oder so, dann genieße ich das, aber dann muss halt die Pause auch für mich persönlich ein bisschen länger sein, nicht nur eine Mikropause.
Ja, genau. Ne? Das muss halt auch ausgewogen sein. Und die beste Pause, die wir machen können, ist die Pause, die wir in Bewegung machen. Das ist der beste natürliche Espresso, den wir uns wünschen können. Also rausgehen, bisschen bewegen, sei es nur 10 Minuten, ohne Handy, ohne irgendwas, einfach nur ein bisschen den Körper in Bewegung bringen. Das ist wirklich das Allerbeste, was wir für Körper und Geist tun können. Ist auch tatsächlich sehr gut erforscht. Also cool. Es hat sich nicht nur irgendjemand ausgedacht, sondern da steckt auch wirklich was dahinter. Genau. Eine zweite Sache, die ich sehr empfehle, ich nenne das immer das Prinzip der Minimalversorgung. Jetzt decke mal auf, was dahinter steht. Wenn wir manchmal ja sehr stressige Tage haben und die gibt es einfach. Es ist auch eine absolute Illusion zu sagen, ich werde stressfrei leben, weil es wird immer mal wieder Tage geben, da kommen Dinge zusammen, mit denen planen können wir nicht planen. Dann empfehle ich wirklich, dass man so eine ganz kleine Minimalroutine für sich hat, wo man sagt, das sind die kleinen, ganz kleinen Bausteine, die ich trotz der stressigsten Tage, die ich habe, trotzdem noch machen kann. Mal ein Beispiel für mich ist das, dass ich jeden Tag gucke, dass ich eine gesunde Mahlzeit esse, ne? Nicht 3, sondern zumindest eine davon gesund ist. Dass ich jeden Tag gucke, dass ich 2-3 Liter Wasser trinke. Dass ich jeden Tag versuche, 6,5-7 Stunden zu schlafen, selbst in stressigsten Phasen. Und dass ich jeden Tag mindestens mal 15 Minuten draußen war und mich bewegt habe. Das ist für mich die kleinste Version von so kleinen Gesundheitsdingen, die ich auch in stressigsten Tagen noch machen kann. Und James Clear, der auch das Buch Atomic Habits geschrieben hat, der sagt immer so passend, make it so easy that you cannot say no. Also diese Routine, die ich da für mich geschaffen habe, die ist so einfach umsetzbar für mich und so gut machbar, dass ich selbst an stressigsten Tagen nicht sagen kann, ah nee, das ist zu viel heute, das mache ich nicht. Sondern es ist die kleinste Minimalroutine, die ich für mich machen kann. Ne? Im Bereich Ernährung, im Bereich Wasser trinken, im Bereich Schlaf und im Bereich Bewegung. Und das tut mir einfach unglaublich gut. Und da kann jeder mal für sich überlegen, ach, was ist die kleinste Version von so gesundheitsförderlichen welchen Dingen am Tag, die ich für mich festlegen kann. Ne? Für manche Menschen mag das sein, okay, ich gehe einfach 5 Minuten raus oder ich habe irgendwie 5 Minuten mit meiner Liebsten telefoniert oder was auch immer, kann alles sein. Aber sich das mal zurechtzulegen und dadurch hat man auch das Gefühl, trotz dieser stressigsten Tage noch was für sich getan zu haben und das ist ein ganz wichtiges Gefühl, weil wir ja oft denken immer, oh, ne, wenn es so stressig wird, dann vernachlässige ich alles und dieses ganz oder gar nicht, das tut uns einfach nicht gut. Also entweder wir haben keine stressigen Tage und können super für uns sorgen oder wir haben stressige Tage und können gar nicht für uns sorgen. Das funktioniert einfach nicht. Und das tut uns dann gut, dass wir trotz stressiger Tage noch ein bisschen was für uns getan haben und auch dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit bekommen, ne? Und dieses Erfolgs von, yes, ich habe noch was für mich gemacht, obwohl es heute viel war.
Sehr schön. Ich will gerne nochmal in die Klischee-Kiste greifen. Mhm. Und zwar, ich nehme mal die Generation Snowflake, also die Generation, die wir jetzt gerade sehen, Gen Z. Und dann gibt es auch diese Clusterung. Und da sagt man zum Beispiel Generation Snowflake, das heißt diese Hypersensiblen. Das heißt, man hat diese bedürfnisorientierte Erziehung. Die Eltern haben die extrem stark angewendet. Und jetzt sind das alles Hochsensibelchen. Inwiefern deckt sich das mit der Forschung? Was sind deine Erfahrungen? Oder aber auch, wie siehst du den Umgang mit mentaler Gesundheit zwischen den Generationen?
Ja, da habe ich auch in meinem Buch sehr ausführlich drüber geschrieben und generell ist ja diese Kategorisierung in Generationen sehr umstritten, aber es ist natürlich etwas, was wir wahrnehmen in der Gesellschaft und ich finde es trotzdem okay, über Generationen zu sprechen, auch wenn es jetzt rein wissenschaftlich gesehen gar nicht so starke, scharfe Unterschiede gibt, wenn man es jetzt ganz korrekt sagen würde. Aber es hilft uns einfach so ein bisschen zu dem der Sache einen Namen zu geben, was wir beobachten. Und in der Gen Z, und ich finde das auch wirklich schade, ich habe oft das Gefühl, dass die sehr alle über einen Kamm geschoren werden und auch oft sehr in Verruf geraten sind, dass sie nicht leistungsbereit wären oder irgendwie sich nur schonen wollen und irgendwie nur ein schönes Leben haben wollen, ohne irgendwie einen Finger zu krümmen. Das ist totaler Quatsch. Also ganz viele Menschen aus der Gen Z, mit denen ich spreche und auch ein ganz toller Gastbeitrag übrigens in meinem Buch von der Marisa Arad, entspricht auch darüber, hey, ne, wir nehmen das einfach nur stärker wahr, dass uns Work-Life-Balance wichtig ist und wir kommunizieren das auch, weil wir erleben in allen Generationen beispielsweise, dass sie weniger arbeiten wollen. Alle Generationen haben einen Wunsch danach, ihre Stunden zu reduzieren. Alle Generationen haben einen Wunsch danach, ihre Work-Life-Balance zu verbessern. Aber die Gen Z zeigt das einfach schonungsloser auf und die macht das mehr zur Bedingung. Auch wieder, ne, wir haben einen arbeitnehmergetriebenen Markt, da kann man sich das natürlich auch nochmal mehr leisten, auch zu fordern. Und das ist auch gut, weil die Gen Z einfach den Finger wirklich drauf zeigt und sagt, hey, so wie wir bisher gearbeitet haben, können wir nicht weitermachen. Das nehme ich nicht mehr als gegeben hin. Und das ist ein ganz wichtiges Signal an die Arbeitswelt. Also ich finde, dass die Gen Z da einfach sehr oft zu Unrecht behandelt wird und auch wirklich sehr plakativ dargestellt wird, weil die Gen Z uns eigentlich zeigt, wo es gerade in unserer Arbeitswelt, in unserem System hinkt. Weil sie sagen, okay, mentale Gesundheit, Work-Life-Balance ist mir wichtig und wir müssen ein Arbeitsmodell finden, in dem das miteinander vereinbar ist. Und ich bin durchaus leistungsbereit und ich möchte gerne auch hier was geben und ich möchte mich gerne einbringen und engagieren, aber nicht zulasten meiner mentalen Gesundheit. Und ich würde mir eigentlich ehrlicherweise wünschen, dass das viele Menschen auch weiter auch so mit propagieren und unterstreichen, weil nur so kriegen wir auch den Wandel in der Arbeitswelt hin.
Jetzt habe ich das Privileg, mit sehr vielen fürsorglichen Führungskräften zusammenarbeiten zu dürfen. Sonst würden sie mich vielleicht auch nicht nehmen. Aber die Frage ist ja auch, wenn die mich fragen, okay, Danny, wie kann ich denn Burnout erkennen oder wie können wir es denn frühzeitig erkennen? Wie kann ich denn fürsorglich sein? Was würdest du denen sagen? Was sind da gute oder häufige Anzeichen von Burnout?
Ja, also ich hatte ja vorhin schon das Spektrum von mentaler Gesundheit angesprochen, dass es nicht nur gesund oder krank gibt, sondern dazwischen ja schon ganz viel passiert. Und was ich sehr häufig beobachte, ist, dass wir zwar schon ganz viele Anzeichen wahrnehmen, aber die nicht so richtig ernst nehmen. Also beispielsweise, ne, wir sehen, dass der Danny immer ständig müde und abgeschlagen ist, dass der viel weniger Redebeiträge hat, dass der ständig seine Pausen auslässt und bei der Mittagspause nicht mehr dabei ist und lieber am Computer sitzt, dass der immer abends um 20 Uhr noch E-Mails schreibt. Also all diese Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass du irgendwie überlastet bist. Zumindest dann, wenn wir wissen, das ist nicht so, wie du sonst bist. Also normal, es ist irgendwie ungewöhnlich, dass du so bist seit ein paar Wochen. Und wenn man dich dann fragt, dann sagst du vielleicht, ah nee, ist schon alles okay, passt schon. Und das ist oft der springende Punkt, dass Menschen natürlich sagen, sie wollen ja auch noch das Rad am Laufen halten. Die sagen natürlich, hey, das passt schon, ist schon okay, das kriege ich schon noch hin. Ne? Weil sich das anfühlt wie ein Rucksack voller Steine, den man gerade noch so tragen kann, der gerade das Gewicht hat, dass man noch weiterlaufen kann, aber der ist schon ganz schön schwer. Und hier kommt dann eine Führungskraft ins Spiel, die natürlich dann sagen kann, hey, ne, auch wenn du jetzt gerade sagst, das ist alles schon in Ordnung, ich beobachte, dass du seit mehreren Wochen die und die und die Sachen machst, das finde ich ungewöhnlich. Lass uns mal gucken, wie wir dich vielleicht jetzt schon entlasten können. Wollen wir mal ein Brainstorming machen? Also einfach ein Angebot auszusprechen. Ich mache mir Sorgen um dich, ich habe das beobachtet und auch wenn du sagst, das geht noch, möchte ich eigentlich nicht, dass das zum Dauerzustand wird, weil ich das sehe und wahrnehme. Und dann lass uns mal ins Gespräch gehen, was wir jetzt machen können. Und diesen Türöffner in erster Instanz, diese Sachen wahrzunehmen und eben auch ernst zu nehmen und anzusprechen, das ist der erste Schritt. Und danach kommt dann alles andere.
Wofür ich vielleicht auch nochmal, was ich ganz wichtig finde, erst wollte ich nur eine Business-Coach-Ausbildung machen und dann habe ich mich für eine Person- und Business-Coach-Ausbildung entschieden. Nicht, weil ich unbedingt dieses Live-Coaching wollte, aber was ich halt gemerkt habe, ist, ja, wir haben diese Resilienzthemen, wir haben diese mentalen Gesundheitsthemen im Coaching, aber nicht der böse Arbeitgeber ist schuld, sondern es gibt einfach private Probleme. Das heißt, ganz viel liegt gar nicht im Bereich des Unternehmens. Das heißt, die bringen nicht die Probleme von der Arbeit nach Hause, sondern eher umgekehrt. Wie sind da deine Erfahrungen oder wie sensibel oder wie können Führungskräfte damit umgehen? Weil da sind wir ja oft sehr deutsch, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Das heißt, wir trennen das ja eigentlich ganz gut auf der Arbeit. Deutsch sein heißt sachlich sein, hat mal der Kaiser gesagt. Was würdest du da für Tipps geben?
Ich muss eine ganz kurze Rückfrage stellen. Also du meinst jetzt Tipps, wie man mit privaten Themen umgeht?
Naja, genau, weil die Führungskraft, klar kann die Arbeitsentlastungen geben, klar kann die mehr Pausen geben, aber meine Erfahrung ist auch, dass es halt manchmal nicht die Arbeit ist, sondern manche flüchten sich in die Arbeit, um nicht nach Hause zu gehen. Ne? Mhm. Das heißt, die wollen nicht zurück zu Frau, zu Mann, weil oder zur Pflege oder zu Hause warten andere Probleme, Herausforderungen und da ist die Arbeit eine gelungene Ablenkung von den Themen.
Also in so einem Fall, da vermischt sich ja sehr, sehr viel. Mhm. Ne? Und da ist natürlich Arbeit jetzt in diesem Fall wieder eine stabilisierende Säule im Grunde. Ne? Menschen kommen zur Arbeit, weil es für sie vielleicht eine gelungene Abwechslung ist, weil sie dort mal eine Pause von privaten Themen haben. Und es ist natürlich sehr schön erstmal, wenn eine Person aus dem Team so offen ist und sagt, hey, bei mir zu Hause brennt gerade einfach die Hütte. Ich will einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr auch mein Verhalten ein bisschen einordnen könnt. Also es spricht ja erstmal sehr für eine sehr positive Teamkultur, wenn diese Themen überhaupt auch zur Sprache kommen und wenn jemand sich traut, das auch öffentlich zu sagen. Ich finde, man muss natürlich dann eher gucken, ein Arbeitgeber hat ja eine Fürsorgepflicht, also sorgen wir in diesem Moment gerade gut für diese Person, ne? Haben wir geschaut, dass wir ein Gespräch geführt haben, wie die Person vielleicht irgendwie gerade gut entlastet werden kann, weil es natürlich einfach private Themen können Auswirkungen auf die Arbeit haben und haben wir da ein Gespräch drüber aufgenommen und vielleicht auch Maßnahmen ergriffen, gemeinsam. Und dann zu gucken, okay, wenn sich jetzt Dinge verschlechtern und man wirklich merkt, okay, ne, die Person, es gibt einen starken Leistungsabfall, die Person entscheidet jeden Morgen neu, kommt sie jetzt oder kommt sie nicht, ne, und dass da einfach so eine deutliche Verschlechterung sich entwickelt, dann muss man natürlich auch ins Gespräch gehen und gucken, hey, ich bin mir gerade unsicher, ob du eigentlich arbeitsfähig bist. Also das ist ja nicht immer nur, dass wir uns nur nach den Mitarbeitenden richten, sondern natürlich hat auch ein Unternehmen ein Interesse, was man auch vertreten muss. Und das ist auch in Ordnung. Also auch das trainiere ich in meinen Trainings, zu gucken, wie kann ich denn eigentlich empathisch auch eine Grenze aufzeigen. Wir haben ja jetzt wirklich das und das gemacht und wir sind immer wieder im Gespräch gewesen und es ist mir wirklich ein Interesse, dass wir auf jeden Fall einen guten Weg finden, wie wir unser beider Bedürfnisse zusammenbringen können. Aber irgendwann muss man auch als Unternehmen schauen, bist du gerade eigentlich noch arbeitsfähig oder ist jetzt gerade nicht eher dran, dass du deine Themen löst und in die Eigenverantwortung gehst, das anzugehen. Und auch da muss man das wieder gemeinsam besprechen. Das heißt überhaupt nicht, dass man jemanden mit dem Brett vom Kopf stoßen sollte, aber auch wirklich zu schauen, okay, ab wann ist jemand überhaupt noch arbeitsfähig und wo muss diese Person denn vielleicht auch selber gucken, wenn sich Dinge einfach nicht verbessern oder kontinuierlich verschlechtern, dass wir auch da an die Verantwortung des Mitarbeiters appellieren müssen, so rum.
Sehr schön. Ich habe noch eine vorerst letzte Frage. Und zwar geht es um das Thema der persönlichen Authentizität. Authentizität. Welche Rolle spielt die in der Förderung der mentalen Gesundheit?
Ja, die ist unglaublich wichtig. Also wenn ich jetzt besonders an Führungskräfte denke, haben die ja unglaublich viel auf den Schultern und unglaublich viel auf der Platte. Und wenn man ihnen dann noch mit mentaler Gesundheit um die Ecke kommt, dann sind die oft so, Augenroll, das auch noch, darum muss ich mich auch noch kümmern. Ne? Also das stößt nicht immer nur auf Begeisterung, will ich damit sagen. Und ich finde das auch okay, mal zu sagen, hey, ne, ich weiß einfach noch nicht richtig, wie das geht, ne, dass es wirklich authentisch ist. Oder ich muss jetzt auch erstmal rausfinden, ne, was wir da für Möglichkeiten im Unternehmen haben, weil ich so einen Fall einfach noch nie hatte. Oder auch in die Selbstöffnung zu gehen, zu sagen, hey, wisst ihr was, ne, bei mir zu Hause ist gerade unglaublich viel los. Es kann sein, dass ich jetzt vielleicht irgendwie ab und zu mal ein bisschen abwesend wirke, weil meine Gedanken gerade manchmal einfach woanders sind und das tut mir unglaublich leid. Ich möchte das eigentlich nicht. Es passiert einfach, um das eigene Verhalten ein bisschen einzuordnen und auch mal so selektiv sich zu öffnen. Also wir nennen das Selective Vulnerability, dieses ab und zu mal einen kleinen Einblick zu geben. Da müssen wir nicht sofort 150% aufmachen und den kompletten Rosenkrieg von zu Hause auf den Tisch bringen. Aber es kann einfach unglaublich helfen, um damit auch zu zeigen, hey, auch ich bin nur ein Mensch und mich beschäftigen auch Dinge. Und vielleicht brauche ich jetzt gerade auch ein paar Sachen von euch als Team, weil ihr mich da und da dran unterstützen könnt. Das ist ja keine Einbahnstraße. Es ist ja nicht immer nur, dass Führungskraft Mitarbeitende unterstützt, sondern es geht ja auch in die andere Richtung. Und dieses Selbstverständnis sollten wir mehr entwickeln. Und ich glaube, wenn wir authentisch führen und wirklich unseren eigenen Weg finden und auch immer wieder auch versuchen, uns da immer mal zu öffnen, kleine auch Feinheiten vielleicht über unser Befinden auch zu zeigen, dann haben wir so ein starkes Role Modeling, dass das auch auf die Teammitglieder abfärben wird über kurz oder lang, weil sie merken, ah, der geht's genauso, ach krass, ne, hätte ich nie gedacht, da kann ich anknüpfen, dann traue ich mich vielleicht auch mal mehr mit meinen Themen mich zu öffnen. Und ganz viele denken dann ja, boah, wenn wir die Schleuse aufmachen, ne, dann geht die nie wieder zu und ich werde hier überflutet von Sachen. Das ist überhaupt nicht so. Also meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen einfach nur sagen möchten, was sie gerade umtreibt. Und die erwarten gar nicht, dass das Team oder die Führungskraft da sonst was in Bewegung setzt. Die wollen einfach nur, dass die anderen das wissen und sagen, das tut mir gut, dass ihr wisst, was bei mir gerade Bescheid ist, was bei mir gerade los ist. Und das reicht mir schon. Ich erwarte gerade gar nichts von euch. Ich möchte einfach nur, dass ihr das wisst und einordnen könnt. Das ist so entlastend für viele Mitarbeiter und auch für die Führungskräfte übrigens. Und die wenigsten wollen da jetzt erwarten irgendwie ganz krasse Dinge von Führungskräften oder den Teams, die sie irgendwie kompensieren sollten. Das ist totaler Quatsch und das finde ich auch wichtig, nochmal zu betonen. Die meisten Menschen wollen einfach nur offen sein über das, was sie wirklich umtreibt.
Ja, sehr, sehr stark und wichtiger Impuls habe ich jetzt bei einer Teamentwicklung ganz stark erlebt, wo der Führungskraft das jetzt auch nicht leicht viel über ihre privaten Themen, Befindlichkeiten zu sprechen und sich zu öffnen, aber diese Öffnung hat so viel an Vertrauen geschafft, so viel an Bindung. Das Team ist so stark daran gewachsen. Und wenn man diese eigene Verletzlichkeit nur in einem gewissen Maße einfach zeigt, wenn man den anderen die Blöße zeigt, dann beschützen die dann auch. Also das kann halt sehr stark für das Team sein. Liebe Eva, ich habe natürlich noch 1000 Fragen. Dein Buch ist so inhaltsdicht, das ist so schön. Es gibt so viele wichtige, spannende Fragen zu dem Thema. Aber natürlich sind wir jetzt mit der Zeit schon wieder leider viel zu weit fortgeschritten. Gibt es noch so ein Thema, wo du sagst, Danny, jetzt hast du ganz viele Fragen gestellt, aber das ist eigentlich so mein wichtigstes Thema, das hast du jetzt gar nicht adressiert. Das würde ich gerne nochmal antriggern.
Ich habe so viele Herzensthemen. Aber ich glaube, was ich wirklich nochmal betonen möchte, und das habe ich in meinem Buch auch immer in ganz vielen praktischen Beispielen gezeigt, ist, dass wir alle anfangen können, uns für mentale Gesundheit stark zu machen. Es ist egal, ob du Mitarbeiterin im Team bist, es ist egal, ob du Teamleiter bist, es ist ganz egal, ob du vielleicht im Vorstand sitzt oder im HR oder im BGM, ganz egal. Wir alle haben Mittel und Wege, wie wir mentale Gesundheit am Arbeitsplatz voranbringen können. Und in meinem Buch gibt es ganz viele tolle Tools, auch ganz tolle, berührende Geschichten darüber, wie das gehen kann und wie auch wir alle wirklich dazu beitragen können, dass wir eine gesündere Arbeitskultur und Umgebung haben, weil das nicht nur bei einer Person alleine hängt, sondern das in unser aller Hände ist.
Wem würdest du dein Buch empfehlen?
Allen Menschen, die Lust haben, was im Bereich mentale Gesundheit zu bewegen am Arbeitsplatz. Ne? Das kannst du als Mitarbeiter sein im Team, das kannst du auch als Führungskraft sein. Es gibt ein sehr ausführliches Kapitel auch zum Thema Führung, auch Selbstführung. Und auch Menschen im Bereich HR oder BGM, die das Thema richtig systematisch voranbringen möchten. Da teile ich auch sehr viele Insights. Es gibt auch tolle Beispiele aus Unternehmen, wie die das machen. Das fragen wir uns ja immer, wie machen andere das? Da habe ich wirklich ganz tolle Gastbeiträge auch dabei. Also es lohnt sich sehr reinzugucken. Es ist ein Buch für alle, die Lust haben, das Thema voranzutreiben auf ihre persönliche Art und Weise.
Super, kann ich auch nur bestätigen, es ist schön geschrieben.
Du
es
hast
ist kurz
ja schon reingeschaut, genau.
Ich habe schon reingeschaut, ich habe es hier vor mir und was ich immer toll finde, ist auch noch schön illustriert, es ist griffig. Mhm. Ja. Ein sehr gelungenes Buch geworden.
Danke.
Jetzt habe ich noch ein paar private, persönliche Fragen an dich, nennen wir es so. Mhm. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Das ist eigentlich ein Thema, worüber wir gerade schon gesprochen haben, nämlich Authentizität und auch die Verletzlichkeit, ne? Weil Führungskräfte sind auch nur Menschen und die freuen sich auch, wenn sie als Menschen wahrgenommen werden. Also es ist inzwischen ja oft so, dass unglaublich viel von Führungskräften erwartet wird und ich finde es ganz wichtig, da auch zu zeigen, hey, ne, die natürlich haben die eine verantwortungsvolle Rolle, das ist ganz klar und da gehört auch viel dazu. Aber die sind auch nur Menschen und auch die haben Tage, da geht es ihnen schlechter. Auch die haben Tage, da wünschen die sich, dass mal jemand für sie da ist, ne? Und sie nicht immer nur für andere da sein müssen. Das möchte ich Führungskräften übrigens auch unbedingt mitnehmen. Also wenn ihr viel für andere da seid, dann braucht ihr auch jemanden, der für euch da ist. Sei das ein Coaching, eine Therapie, ein Mentor, eine Sparringspartnerin. Es kann alles sein. Hauptsache Menschen, mit denen ihr euch vertrauensvoll austauschen könnt.
Ja, stark. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also auf jeden Fall mein Buch. Ich liebe es so sehr. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Und es gibt tatsächlich auch eine kleine Parallele, weil eine große, eine Leistung, auf die ich sehr stolz bin, ist meine Dissertation. Und das war ja auch ein Buch, aber das liest halt keiner, weil es wirklich sehr wissenschaftlich und sehr trocken ist. Und da gibt es durchaus die Parallele, dass ich auf dieses Buch damals und auf mein Buch heute, was natürlich nochmal viel anwendungsnäher ist und super toll geschrieben ist und ne, wie du das sagst, tolle Illustrationen und Gastbeiträge drin hat, auf die bin ich sehr stolz und da gibt es auf jeden Fall einen roten Faden, würde ich sagen, in meiner beruflichen Geschichte.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ach, manchmal glaube ich Gelassenheit, also Dinge auch mal laufen lassen zu können. Ich habe besonders, wenn ich so in Stress komme, dann will ich irgendwie so gerne viel kontrollieren und irgendwie alles nochmal checken und doppelt prüfen oder mich besonders gut vorbereiten. Ne? Also totaler Kompensationsmechanismus und ich glaube, manchmal da mehr Gelassenheit zu haben und sagen, hey, lass die Dinge kommen, wie sie sind, das würde mir manchmal, glaube ich, ganz gut tun. Auch weil ich dann gerne möchte, dass die Sachen richtig gut werden. Und ich glaube, das zeichnet mich auch aus. Also eine Person hat mal gesagt, Eva, du willst halt dann nicht 80%, du willst halt immer 98%. Also du gibst dich nicht zufrieden mit 80%. Das führt auch oft dazu, dass die Dinge dann besonders gut sind. Aber manchmal wird es dir für deine mentale Gesundheit, glaube ich, gut tun, wenn du mal ein bisschen mehr lassen kannst.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Oh ja, auch eine wahnsinnig gute Frage. Also ein Buch, das mich sehr bewegt hat, war das Buch Während die Welt schlief, was sich ja auch um den Israel-Gaza-Konflikt unter anderem dreht. Oder also den Israel-Palästina-Konflikt, nicht Israel-Gaza, so rum. Weil ich sehr generell sehr gerne Bücher mag, die irgendwie so historische Ereignisse aufgreifen und das aber mit einer fiktiven persönlichen Geschichte vermischen. Und das Buch hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Also habe ich auch schon lange gelesen, bevor jetzt der Krieg in Gaza ausgebrochen ist, aber das ist auf jeden Fall ein Buch, das kann ich sehr empfehlen. Ein anderes Buch ist auch ein Roman, der mich sehr bewegt hat, war Schloss aus Glas von Jeanette Walls. Das ist auch ein spannendes Buch, da geht es um eine Frau, die in New York lebt und das Buch fängt damit an, dass die Frau in einem Taxi, glaube ich, sitzt und ihre Mutter als Obdachlose auf der Straße sieht. Und da fragt man sich natürlich, wie konnte es denn dazu kommen. Und dann fängt sie an, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, weil sie in einer Familie aufgewachsen ist von Eltern, die mit ihren Kindern quer durchs Land gefahren sind. In den USA kann man ja auch Homeschooling machen und man muss nicht unbedingt die Kinder in die Schule bringen. Und wirklich in ja sehr starker Armut und auch sehr schwierigen Bedingungen zum Teil aufgewachsen ist und da ihre Geschichte erzählt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich immer regelmäßig dachte, wie geht das, dass man so aufwachsen kann und so ein Leben führen kann? Also das ist einfach total abgefahren. Also kann ich auch sehr empfehlen. Und ein drittes Buch, was ich sehr mochte, ist Why We Matter von Emilia Roig. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch, was ganz viel bespricht, Themen rund um Rassismus, Klassismus, Queerfeindlichkeit, also ganz große Themen unserer Zeit, die leider viele marginalisierte Gruppen betreffen und das unglaublich gut aufbereitet hat und auch anhand ihrer eigenen Geschichte immer wieder zeigt, wo überall in unserer Gesellschaft es einfach noch sehr viel systematische Diskriminierung gibt. Und das hat mich auch sehr bewegt. Ja.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Ich glaube, an vielen arbeite ich immer noch. aber ich glaube, ein besonders großer Glaubenssatz, das habe ich auch in meinem Buch thematisiert und da erzähle ich auch noch ein bisschen mehr Persönliches darüber, ist, dass Arbeit anstrengend sein muss. Und zwar so anstrengend, dass man danach eigentlich am Ende von einem Arbeitstag völlig K.O. auf dem Sofa zusammensackt und nur noch schlafen kann. Und das umzuwandeln in ein Arbeit kann sich manchmal auch leicht anfühlen. Also zum Beispiel mein Buch zu schreiben, hat sich für mich leicht angefühlt, weil ich es so geliebt habe, weil ich so toll fand, meine Erfahrungen und irgendwie all diese ganzen Inhalte, die ich jetzt gesammelt habe und auch die tollen Best Practices einfach an einen Ort zu packen. Das hat sich leicht angefühlt. Gefühlt für mich. Ne? Oder mein eigener Podcast fühlt sich auch leicht für mich an, weil ich die Themen so liebe. Und da bin ich nicht unbedingt erschöpft von. Und das erstmal zu verstehen, ich habe gearbeitet und obwohl es nicht anstrengend war, zählt es trotzdem als Arbeit. Das ist etwas, das ich über die Zeit gelernt habe. Und das beschreibe ich in meinem Buch auch nochmal ausführlicher.
Ja, ich habe mich auch schon lange auf diesen Tag hier gefreut. Von daher fühle ich da sehr mit dir. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also ich glaube, ich würde mich jetzt ungern an drei speziell festnageln, aber eine ganz große Erkenntnis für mich war, ich bin ja eigentlich Psychotherapeutin und ich war auch lange in der Wissenschaft tätig, war auch Wissenschaftlerin. Und ich wusste bei beiden Tätigkeiten immer, das ist es irgendwie nicht so richtig. Also ich mag das, was ich da mache und ich kann das auch wirklich sehr gut. Ich habe auch Angebote zur Professur bekommen. Also es ist wirklich, ich hätte sehr viel Raum gehabt, mich da weiterzuentwickeln. Und trotzdem hat es innerlich nicht so richtig gezündet. Und ich konnte aber nie so richtig sagen, das ist es, was ich stattdessen machen möchte. Sondern es war einfach so ein Gefühl von irgendwie möchte ich gern was anderes tun. Ich möchte eigentlich gern mehr in die Arbeitswelt. Ich möchte mich mehr öffentlicher für das Thema einsetzen. Und da eine innere Ruhe zu behalten und zu sagen, ich werde da schon irgendwie hinkommen und diesem inneren Kompass zu vertrauen, das hat meine berufliche Entwicklung, glaube ich, sehr geprägt. Weil es gab damals, als ich angefangen hatte, als Psychotherapeutin in der Arbeitswelt, mich für mentale Gesundheit einzusetzen, da gab es keine Vorbilder. Da war ich allein auf weiter Flur. Es gibt jetzt heute zum Glück so ein paar Kolleginnen, die das auch machen, mit denen ich sehr eng auch zusammenarbeite und vernetzt bin, worüber ich sehr dankbar bin. Aber damals gab es dieses Profil einfach nicht. Ich habe sozusagen nicht existiert in etwas älter. Und das hat meine berufliche Entwicklung, glaube ich, sehr geprägt, da gut bei mir zu bleiben und auf mein eigenes Gefühl zu vertrauen, auch wenn alle anderen immer gefragt haben regelmäßig, was ist das denn, was du dann machst? Also wenn du nicht Therapeutin bist und wenn du nicht in der Wissenschaft bist, was machst du denn dann? Ne? Und heute inzwischen hat sich das stärker eingeschleift, aber damals war das manchmal noch schwierig, das gut zu kommunizieren und auch gut bei mir zu bleiben.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ich glaube, ich würde unglaublich gerne mit Michelle Obama mal einen Abend verbringen, weil ich die einfach so eine inspirierende Knaller-Persönlichkeit finde und mich immer frage, wie hat sie das geschafft, auch diese Zeit neben Barack Obama im Weißen Haus da als First Lady zu gestalten? Was ist ihr wichtig? Ich finde die, wenn die spricht, auch immer unglaublich inspirierend. Ich finde, die hat einen ganz starken Charakter, sehr starke Werte. Und das bewundere ich sehr an ihr. Und ich finde, die hat so etwas dass man sich danach immer so beflügelt fühlt, wenn man sie sprechen hört, ne? Als könnte man einfach jetzt fliegen. Und ich mag das total, wenn Menschen so etwas in einem auslösen, was einem so ein richtig positives, beflügeltes Gefühl gibt. Und das tut sie total.
Ja, ich habe gerade Gänsehaut, weil ich habe auch ihre letzte Rede auf dem Democratic National Congress wieder gesehen.
Wahnsinn, ne?
Und sind mir wieder mal ein bisschen die Tränen gekullert bei ihr. Ja. Die war sogar besser als Barack Obama, den ich ja auch ganz stark finde. Okay, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Ich habe einmal einen ganz tollen Rat von meiner Osteopathin bekommen, die mir gesagt hat, wo ich wirklich auch am Rande meiner Kräfte war, du musst deinen ganz eigenen Weg finden. Und das hat bei mir unglaublich viel ausgelöst, weil ich so gemerkt habe, ja, ne, es gibt ganz viele Wege und ganz viele Leute meinen mir zu sagen, da muss es lang, da muss es lang, da musst du hin. Aber am Ende geht es eigentlich darum, dass man seinen ganz eigenen Weg findet, auch allen vorgefertigten Schablonen zum Trotz. Und das würde ich meinem jüngeren Ich auf jeden Fall raten.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Oh, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, was erreicht zu haben. Mir ist es eher wichtig, dass ich gute, tiefe und wirklich intensive Beziehungen zu den liebsten Menschen in meinem Leben hatte. Wenn ich daran denke, immer was mich wirklich in meinem Alltag glücklich macht oder wenn ich zurückdenke in die letzte Woche, dann sind es immer die Begegnungen mit engen Freundinnen und Freunden, mit meinem Freund, mit irgendwie Familie, die eigentlich mein Herz so richtig voll machen. Und da möchte ich am Ende des Lebens sagen, ich habe wirklich alles rausgeholt und die volle Tiefe der Beziehung erlebt, weil das macht mich richtig glücklich.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Also ich habe tatsächlich kein Lebensmotto. Es ist eigentlich so schade, damit mit dem Podcast zu enden. Aber ich glaube, das, was ich eben schon gesagt hatte, was ich meinem jüngeren Ich raten würde, also dass du musst deinen ganz eigenen Weg finden. Das hat mich so geprägt und das begleitet mich immer weiter. Und wahrscheinlich wäre es am ehesten das, wenn ich mir eins aussuchen müsste.
Ja, ich würde dir einfach gerne so eins in die Schuhe schieben, nämlich das ist der Titel deines Buches und das ist auch ein schöner Abschluss, nämlich Mental Health Matters. Also es geht um mentale Gesundheit und die ist wichtig. Liebe Eva, vielen, vielen lieben Dank für dieses sympathische, fachkundige Gespräch zum Thema mentale Gesundheit, Resilienz und auch mit diesen konkreten Tipps auch für Führungskräfte und Unternehmen, wie sie das Ganze umsetzen können. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Danke dir, es hat Spaß gemacht.
Tschüss!
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.